Hohe Politik und die Musik, Thema beim Musikmagazin Taktlos auf BR Klassik. Wir haben uns ja gerade über die Schwierigkeiten der föderalen Strukturen unterhalten. Herr Pannes, wie störend ist denn diese Strukturproblematik für die Arbeit eines Bundesverbandes?
Der Verband selber steht ja gar nicht im Mittelpunkt, sondern was bei den Musikschulen vor Ort ankommt oder vielmehr nicht ankommt, ist letztendlich entscheidend. Wenn die Unterrichtsgruppengrößen in den Musikschulen explodieren, wenn das Berufsbild des Musikpädagogen sich verändert, wenn die Kernaufgaben von Musikschulen nicht mehr geleistet werden können, dann wird es sicherlich gefährlich. Der Verband selber ist da gar nicht so sehr im Fokus. Ich glaube, dass das Bewusstsein der Politik, dass Musikschule eine Bildungseinrichtung ist, die letztendlich das aktive Musizieren in unserem Lande so stützt, dass auch Konzertpublikum nachwächst, dass die Opernhäuser auch besucht werden und die Konzertorte besucht werden. Wenn dieses Bewusstsein weiter vorhanden ist, dann ist vielleicht eine Arbeit der Musikschulen auch in Zukunft weiter möglich.
Ich glaube, das kann nur wachsen. Ich glaube, das kann nur wachsen, wenn die Sicht auf die Förderung sich ein bisschen ändert. Also ein Punkt, der mir insbesondere oft fehlt, ist, dass wir einfach eine bessere Balance zwischen der Pflege des kulturellen Erbes und der Pflege der kulturellen Zukunft brauchen. Also wenn man sich mal anguckt, dass allein in einem 100 Kilometer Umkreis um Düsseldorf sich 27 öffentlich getragene Symphonieorchester befinden, was jetzt beileibe nicht zu wenig ist, sondern im gleichen Maße man sich mal anguckt, was zum Beispiel in der populären Musik gefördert wird, dann frage ich mich, ob es immer das Symphonieorchester sein muss, was den nachwachsenden Konzertbesucher dazu animiert, dahin zu gehen, oder ob es nicht auch die Popband sein kann, die in einem öffentlich gesponserten Proberaum die ersten Kontakte mit Musik aufnimmt. Und sowas haben wir viel zu wenig. Und dadurch, glaube ich, durch dieses Missverhältnis haben wir ein großes Problem in der Kulturpolitik.
Richtig, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, weil wir nämlich immer auch, ich glaube, diese Unterscheidung, dieses Schubladendenken zwischen U und E Musik, das ist bei uns unglaublich ausgeprägt. Und das ist schon längst überholt. Da sind wir auch wirklich ganz hinterher bei allen europäischen Ländern. Und ich glaube, man muss das von zwei verschiedenen Richtungen anpacken. Erstens mal müssen sich auch die Orchester öffnen. Die müssen ihren kulturellen Bildungsauftrag sehr, sehr ernst nehmen, noch viel ernster als sie es tun. Es genügt nicht, einfach nur Schülervorstellungen zu machen, sondern eigentlich möchte ich auch die Orchester auffordern, an die Schulen zu gehen und mit den Schülern zu sprechen, worum es jetzt dann eigentlich geht in dem Konzert, weil sonst hocken da die Schüler und sagen, ja schön, jetzt waren wir im klassischen Konzert. Und auf der anderen Seite müssen wir, und da müssen sich auch die Kulturpolitiker und auch die Verbände nochmal an der eigenen Nase packen, auch wahrnehmen, dass es einfach ganz andere Musikrichtungen gibt, die eben aus der Jugend entstehen, in sogenannten soziokulturellen Zentren. Und die müssen wir fördern. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das auch, gut, da sind natürlich, ist auch wieder der Föderalismus irgendwie die Krücke, wo
die
wir
Bremse. Nicht viel,
oder eine Bremse, ja, dass das eben auch in den Bildungseinrichtungen wahrgenommen wird, weil wir ja schon festgestellt haben, dass Schüler, die sich einfach ausdrücken können in der Art, wie sie selber das wollen, in ihrer eigenen Sprache, die gelangen zu viel, viel mehr Selbstbewusstsein und die haben auch eine viel größere Lernbereitschaft in den anderen Fächern, in den sogenannten kognitiven Fächern.
Und da sollte es dann nicht so heißen, dass man erst zum Instrument greifen kann, wenn man es beherrscht, dann müsste es eine aktuelle Musik, also dann spielt eben das Symphonieorchester an der Schule nicht verschiedene klassische Werke, sondern lädt zum Mitspielen ein und macht eben laut Donau-Esching eine aktuelle Musik, wo jeder mitmachen kann.
Genau.
Also ich bin jetzt kein Verbandsfunktionär für die Sinfonieorchester mitnichten. Ich möchte nur eine Zahl ein bisschen gerade rücken. Wenn Sie sagen, im Umkreis von Düsseldorf gibt es 23 Sinfonieorchester, dann muss man auch sehen, wie viele Leute in diesem Umkreis von Düsseldorf auch wohnen. Das ist vielleicht die Bevölkerung ist da anders im 100-Kilometer-Umkreis als um
Ich sage nicht, dass es zu wenig sind. Ich sage nur, dass im gleichen Zuge zum Beispiel im 100-Kilometer-Umkreis um Düsseldorf viel zu wenig kommunal finanzierte Proberäume gibt, beispielsweise.
Ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Ja. Ich möchte vielleicht nur, weil ich nicht für die Orchester, sondern für die Musikschulen spreche, mit einem Bild vielleicht kurz aufräumen, bevor das sich festsetzt. Musikschulen haben natürlich dieses Schubladendenken überhaupt nicht mehr, sondern Musikschulen sind in einer Stilbreite aufgestellt, die EU, Pop, Funk, alles an Stilrichtungen, Ethno, natürlich hat auch die musikalische Arbeit mit Behinderten ist bei uns ein sehr starker Fokus. Also da rennen sie bei uns offene Türen ein.
Auch so erlebt.
Aber dass die Probenraumsituation in den Kommunen natürlich eine prekäre ist, gerade in urbanen Zentren ist natürlich klar.
Und Entschuldigung, aber man muss auch noch eben auch anpacken an den Musikhochschulen, wie da die Ausbildung ist, die ist sehr elitär. Ich war selber an einer Musikhochschule.
Da beschäftigen wir uns in der nächsten Sendung damit. Okay. Wir können Sie ja gerne wieder einladen. Aber eine hohe Kreativität im Beschreiben von Gesetzen und so weiter entwickelt ja auch unsere außerkulturelle Bundespolitik. Wir hatten erstmal diese wunderbare Abwrackprämie, dann kam irgendwo dieses Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz, fast schon poetisch, und jetzt greift dann demnächst auch noch eine Schuldenbremse in den Ländern, zum Beispiel in den Kommunen. Was wird denn das für Auswirkungen auf die Kultur haben, Olaf Zimmermann?
Na, wir haben ja viele Punkte, die einfach jetzt gleichzeitig passieren. Also die Gewerbesteuereinnahmen brechen weg. Wir haben das sogenannte Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz, was ja wirklich eigentlich ein mehr an Schuldengesetz eigentlich ist, ein Schuldenbeschleunigungsgesetz ist. Und ab 2018, 2020 müssen wir quasi schuldenfrei sein. Das heißt Bund und Länder mit ganz wenigen kleinen Ausnahmen. Das alles kommt zusammen und das bringt uns ja im Moment in diese enormen finanziellen Schwierigkeiten. Und um einen Ausweg aus diesen enormen finanziellen Schwierigkeiten zu finden, versucht man wieder eine alte Methode anzuwenden. Das macht mir im Moment die größte Sorge. Man versucht nämlich, den Kulturbereich wieder gegen den Sozialbereich zu stellen. Das heißt, diese beiden Bereiche gegeneinander auszuspielen. Wir haben das jetzt in vielen Städten erlebt, die Haushaltssicherungskonzepte aufgelegt haben, weil sie überschuldet sind, dass dort eben gesagt wird, ja, ihr wollt doch nicht, dass im Sozialbereich gespart wird, ihr wollt doch nicht, dass es keine Kitas mehr gibt, ihr wollt doch nicht, dass Menschen keine Unterstützung mehr bekommen und auf der Straße leben müssen. Und wenn ihr das alles nicht wollt, dann müsst ihr gleichzeitig eben auch bereit sein, im Kulturbereich überproportional zu sparen. Und die Diskussion, die eben geführt worden ist, die zeigt das große Problem. Die großen Strukturen, die werden zwar jetzt auch federn lassen, aber die werden durch diese Krise durchkommen. Es wird sicherlich auch das ein oder andere Theater Schaden nehmen, das ein oder andere Museen möglicherweise auch geschlossen werden. Aber den viel größeren Schaden, den haben wir in den Bereichen, die eben nicht so organisiert sind, die keine Häuser haben, die keine festen Mitarbeiter haben. Dort haben wir jetzt schon diesen Niedergang und der wird sich eben fortsetzen, weil wir eben diesem Druck gegen das Soziale letztendlich nicht widerstehen können.
Ja, ihr habt jetzt aber Bündnispartner im Kulturbereich, mit denen ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt vor Jahren, zum Beispiel eben die Grünen, die sich ja lange Zeit kulturpolitisch sehr stark enthalten haben.
Ja, da bin ich auch ganz gespannt.
Also, ich glaube nämlich auch, der politische Wille kann alles. Es ist immer eine Frage des Willens. Das ist in dem Bereich, über den wir reden, den Erhalt der Soziokultur, auch die Einrichtung eines Nothilfefonds, das Stichwort ist der politische Wille.
Aber Frau Krumwiede, da sind Sie noch nicht im Bundestag gewesen, aber es ist erst wenige Monate her. Da haben die Grünen mit Ausnahme von einer Abgeordneten, nämlich Undine Kurt, auch gegen das Staatsziel Kultur im Grundgesetz gestimmt.
Das weiß ich, Sie haben sich enthalten. Sie haben sich nicht dagegen gestimmt.
Sie haben sich enthalten.
Ich muss auch in der eigenen Fraktion noch ein wenig Arbeit leisten, Überzeugungsarbeit.
Das wird
gelingen. Aber das werde ich tun.
Herr Zimmermann, eine Frage nur. Sollte man vielleicht noch mal diskutieren, auch vielleicht im Kulturrat, ob man den Investitionsbegriff in der kommunalen Haushaltsführung oder in der staatlichen Haushaltsführung nicht anders fasst? Ob man sozusagen den Begriff der Investitionen nicht auch auf andere Bereiche wie eben den Kulturbereich auch versucht anwendbar zu machen?
Na gut, aber wir haben ja im Moment das große Problem, dass wir die aktuelle Schwierigkeit ist bei den Städten, die einem Haushaltssicherungskonzept unterliegen, dass die von der quasi übergeordneten Behörde, entweder der Bezirksregierung oder der Landesregierung, klar gesagt bekommen, du musst bei den Pflichtaufgaben ungefähr 10% einsparen und bei den sogenannten freiwilligen Aufgaben musst du 30% einsparen. Ja, das ist ja schon der Wahnsinn, 20, liegt ja schon darin, bei den Pflichtaufgaben 10% einzusparen, zeigt ja schon, dass
Kultur
man eigentlich etwas Unmögliches
unter der Knute versucht. Des Kapitals, dort ist sie ganz schlecht aufgehoben, sage ich mal.
Wir sind am Schluss angelangt und die Politik hoffentlich noch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Gäste, die Bundestagsabgeordnete Agnes Krumwiede, Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, den Bundesgeschäftsführer des Verbands Deutscher Musikschulen Matthias Pannes und den Jazzer-Unternehmer Felix Falk.
Dank ans Taktlos-Team, Regie Christoph C. Stechbart, Sendetechnik Winfried Messmer, Markus Huber, Redaktion Merit Forster.
Nachzuhören ist die Sendung wie immer im Internet unter nmz.de taktlos. Und beim nächsten Mal, am 4. Februar, geht's um Studium Bolognese, Musikhochschulen in der Bildungsreform.
Wie immer hat die Musik das letzte Wort bei uns und wir hören jetzt die Band Moblow mit Ricky the Lobster. Mehr von den vier Jungs gibt's dann morgen Abend in München im Jazzclub Vogler in der Rumfortstraße. Also nix wie hin, ein toller Abend wird das. Und damit verabschieden sich Theo Geißler.
Und Marlene Reichert, schönen Abend noch.